Ich habe in diesem Ideaspektrum, das ist so ein christliches Wochenmagazin, das da rauskommt, ein Zitat gelesen, das mich bewegt und beschäftigt hat. Das ist die Ausgabe da vom Dezember 14. In einer TV-Show führte ich, das ist der Woody Allen, der das sagt, in einer TV-Show führte ich mal als Atheist eine Debatte mit dem bekannten Evangelisten Billy Graham. Es ging hin und her, bis er am Ende sagte, na gut, Herr Allen, selbst wenn Sie recht haben und es keinen Gott gibt, werde ich trotzdem das bessere Leben gehabt haben, weil ich glücklicher mit meinem Glauben war. Er liegt vermutlich richtig. Letzten Endes führe ich ein trauriges Leben ohne Hoffnung, furchterregend und düster, ohne Ziel oder jegliche Bedeutung. Das hat der jetzt 79-jährige US-Filmregisseur, Komiker und Schauspieler Woody Allen in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Das hat mich nicht beschäftigt. Oder? Also, wenn man den Atheismus, den Glauben, es gibt gar keinen Gott, zu Ende denkt, dann macht unser Leben eigentlich keinen Sinn. Es hat auch keinen Sinn. Es ist ja alles zufällig. Man ist ja niemandem Rechenschaft schuldig. Spielt ja gar keine Rolle, wie ich mein Leben gestalte. Außer, dass es mir selber eventuell ein bisschen besser oder schlechter geht. Aber sonst spielt es ja keine Rolle. Und ich habe schon gemerkt, eben, jetzt, die Medien sind da voll von diesem Flugzeugabsturz gewesen und man fragt sich, wie kommt ein junger Mann dazu, sich zu leben? Nein, das geht ja noch, aber noch 150 Leute mitzunehmen, das geht dem fast nicht in den Kopf hinein. Und ob jetzt dann krank war, psychisch oder nicht, das sei dahingestellt oder Medikamente müssen nehmen oder was auch immer. Aber wenn man, eigentlich müsste man erstaunt sein, dass so Sachen nicht mehr passieren. Weil wenn die Leute das glauben, dass ihr Leben ja keinen Sinn hat und sie ja von niemandem Rechenschaft müssen ablegen, ist das eigentlich ja die logische Folge. Der kann ja machen, was ich will und spielt ja eh keine Rolle. Es ist aber nicht so, Freunde. Es gibt einen Gott, der uns geschaffen hat und der eine Sehnsucht hat, dass sein Reich in dieser Welt sichtbar wird. Und dass ganz viele Menschen noch, die das noch nicht wissen oder noch nicht erkannt haben oder noch nicht gepackt haben, von diesem Gott berührt werden, das Reich können sehen, hat er dich und mich gerufen. Hat Gott sich Söhne und Töchter berufen, mit einer Absicht, ihn als den Vater, ihn als den Gott zu repräsentieren. Das ist unser Task, das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe, ihn sichtbar zu machen. Den Menschen, die keine Hoffnung haben, keine Perspektive haben, sagen, da gibt es jemanden, der dich liebt. Da gibt es jemanden, der einen Plan mit deinem Leben hat. Und da gibt es jemanden, der ein geniales Leben für dich geplant hat. Wo du in eine Beziehung hineingerufen bist von Wertschätzung, von Annahme, von Liebe. Und wo du Teil darfst sein von dieser Bewegung, von diesem Abenteuer, Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Ich möchte heute einfach ein paar Gedanken weitergeben zu dem Thema, was heisst das eben Sohn, Tochter von dem Gott zu sein. Lukas 3, Vers 38 lesen wir, Kenan war der Sohn von Enosch, Enosch war der Sohn von Seth, Seth war der Sohn von Adam, Adam war der Sohn Gottes. Also schon ganz vom Anfang an hat Gott eigentlich der Mensch so denkt, dass er in der Sohnschaft innen steht. Adam und Eva sind so geschaffen worden, dass sie eigentlich die Sohnschaft sind, dass sie den Vater repräsentieren. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und als Frau schuf er sie. Und das ist interessant schon, wenn man diesen Satz anschaut, das Wort Bild in meinem Bild, das heisst auf Hebräisch Zelem. Und das heisst, wenn man es wörtlich übersetzt, eigentlich ein Modell, ein Abbild eben, ein Vorbild oder die beste, präziseste Übersetzung von dem ist eigentlich eben eine repräsentative Figur. Also eine Figur, die genau das widerspiegelt, was das andere ist. eine Figur, eine Person, die zeigt, wie die andere Person ist. Also, dass der Sohn, der Adam und die Eva sollen durch ihr Leben so sein, dass Gott durch sie sichtbar wird. Das war die Idee gewesen. Und natürlich nicht nur für Adam und Eva. Das war die Idee gewesen, wo Gott den Menschen geschaffen hat, für uns alle. Dass Menschen da sind, die die Erde regieren. Und so regieren, dass Gott sichtbar ist. Dass sein Reich auf der Erde Gestalt annimmt. Also, das Beispiel ist ein Repräsentante, jemand, der bevollmächtigt ist oder jemand, der wie ein Botschafter ist. Der tut nicht sein eigenes repräsentieren, tut nicht sich selber darstellen, sondern tut jemand anderes darstellen. Das ist das Wesen von Sohnschaft. Das ist das Wesen vom Repräsentanten. Der Botschafter von der Schweiz, irgendwo in Brasilien oder so, der tut nicht sich selber dort repräsentieren. Es spielt keine Rolle, was der für eine Meinung hat. Der tut die Schweiz repräsentieren, unser Land. Und so sollen wir Menschen, das war die Idee von Gott gewesen, von Anfang an, dass wir Menschen ihn, den Gott, auf dieser Erde repräsentieren. Also Sohn sein, Repräsentant vom Vater sein und Ebenbild sein, ist eigentlich das Gleiche. Jetzt wissen wir, dass durch den Sündenfall die Sohnschaft verloren gegangen ist, das Erbe verloren gegangen ist und stattdessen jetzt ist eine Waisenmentalität eingekehrt. Wir sind vaterlos geworden. Wir haben die Sohnschaft verloren. Wir sind dem Gott entfremdet worden und durch das ist eben eine Waisenmentalität in unser Leben und in unsere Herzen hineingekommen. Das selber für sich müssen sorgen. Das ist der Verlust von Identität hineingekommen. Einfluss, Macht und Ehre. Das ist der Verlust von Sicherheit und Schutz hineingekommen. Ich bin nicht mehr sicher. Ich fühle mich schutzlos. Und es ist der Verlust von Versorgung hineingekommen. Ich muss jetzt selber schauen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du den Acher bebauen. Und ich denke, die drei Verluste sind etwas, was uns, unsere Menschheit bis zum heutigen Tag prägt und was wichtig ist, dass wir als Gemeinde, als Söhne und Töchter von dem Gott das loswerden, die Waisenmentalität erkennen und sie überwinden. Ich habe ein paar Merkmale von der Waisenmentalität aufgeschrieben. Die ist nicht vollständig. Triebfedern, das haben wir vorher schon gesehen, das ist eigentlich der fehlende Schutz, die fehlende Versorgung, das Nicht-Wissen, wer bin ich im tiefsten Inneren und das Suchen nach Sicherheit, das Suchen nach Anerkennung, das Suchen nach Versorgung, wo ich alles selber machen muss. Und eins von diesen Waisenmentalitäten ist, dass man von niemandem abhängig ist als von sich selber. Ich muss selber schauen. Es schaut da sonst niemand. Und seid nicht erstaunt, wenn so Sachen jetzt kommen, die vielleicht auch in eurem Leben so Stimmen sind. Das ist absichtlich. Ihr Waisenmentalität, ihr glaubt, die Zukunft selber müssen können oder müssen zu bestimmen. Also ein mangelndes Vertrauen. Waisenmentalität hat auch Mühe, von der vorhergehenden Generation Sachen mitzunehmen. Ist wie ohne Erbe. Und fühlt sich auch der zukünftigen Generation gegenüber nicht verpflichtet. Hat auch viel mit Einsamkeit und Isolation zu tun. Vertraut in der Selbstbezogenheit nie ganz anderen. Das ist auch ein Merkmal. Man kann nie wirklich ganz anderen Menschen vertrauen. Es ist immer wie so ein Rest da, wenn man noch möchte, von Misstrauen, von Unsicherheit. Ich kann mich nie ganz öffnen, mich ganz triggern. Es ist immer so eine Zurückhaltung da. Die Sorge, nicht genug zu haben für alle Bedürfnisse, das habe ich vorhin schon ein bisschen angetönt. Angst, zu kurz zu kommen. Es lenkt nicht.
ich komme zu kurz, meine Bedürfnisse werden nicht gestillt. Das Gefühl, nicht zu längen, nicht gut genug zu sein. Unsicher über das Motiv von anderen. Es geht ein bisschen das rein, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man wie anderen nicht ganz vertrauen kann. Der Wert, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, wird man ganz stark durch das eigene Können, durch die eigene Fähigkeit und die eigene Leistung nehmen. Das ist ein ganz starkes Symptom von der weisen Mentalität. Ich muss mich beweisen, ich muss den anderen zeigen, wer ich bin, was ich alles kann. Und wenn ich gross bin, wenn ich schön bin, wenn ich stark bin, dann bin ich jemand, dann habe ich Anerkennung. Das ist alles weise Mentalität. Der Erfolg wird definiert durch das, was ich erreicht habe, was ich präsentieren kann. Das geistliche Leben hat kaum einen Einfluss auf den Charakter. Das ist auch eines von diesen Merkmal, also das ist so wie abgekoppelt, ich kann über hochtheologische, geistliche Sachen philosophieren, diskutieren, aber in meinem Leben bringe ich die einfachsten Sachen nicht auf die Reihe. Mühe, sich etwas zu sagen, Autoritätspersonen anzuerkennen oder sich auch zu belehren, das ist eine typische Weisenmentalität. Man könnte da noch weiterfahren, wie gesagt, das ist nicht abschliessend und das geht jetzt auch nicht darum. Man könnte jetzt das Seelsorge-Seminar anhängen. Ich hoffe, ich glaube, dass ihr euch alle auch mit diesen Sachen in eurem Leben auseinandersetzt und dran seid, die weise Mentalität zu überwinden mit der Wahrheit von Gottes Wort, wo sagt, ihr seid keine Weise, sondern ihr seid meine geliebten Kinder. Ihr seid meine geliebten Söhne und Töchter. Und dazu ist Jesus Christus gekommen auf die Erde. Das ist ja interessant. Wir haben es vorhin gesehen. Der ursprüngliche Gedanke von Gott war, dass Menschen ihn wie Söhne repräsentieren. Also das hat übrigens nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich muss ja sagen, die Bibel braucht halt einfach den Begriff vom Sohn, das sind Töchter natürlich genauso gemeint. Es geht hier nicht um ein Geschlecht, sondern es geht um ein Vorbild. Wir haben es vorher gesehen. Und jetzt kommt der Jesus, der Christus, der Gesalbte, der Messias und er stellt sich als der Sohn vor. Und tut eigentlich das Bild von der Sohnschaft wiederherstellen. Das, was durch den Sündenfall zerbrochen ist, wird durch Christus wiederhergestellt. Er ist der Sohn. Gott offenbart sich durch einen Sohn. Und will wieder zeigen, dass durch einen Sohn er als Vater sichtbar soll gemacht werden. Und will das wiederherstellen, dass wir alle zusammen als Söhne und Töchter das Bild vom Vater wieder können akkurat, genau, präzise repräsentieren. Jesus hat gesagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er der Vater sieht, tun. Was immer der Vater tut, tut auch der Sohn. Es gibt kein besseres Beispiel als genau das Beschreibung, das ich vorher erklärt habe. Das ist das, was Sohnschaft ausmacht. Ich habe nicht eine eigene Mission. Ich komme nicht in meinem eigenen Namen. Sondern ich bin nur da, für meinen Vater gross zu machen, für den, der mich gesendet hat. Johannes 14, 8 und 9, da fragt der Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus antwortet, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer das Bild sieht, sieht das Original. Wer den Repräsentant sieht, sieht den, der ihn gesendet hat. Der Vater und ich sind eins. Hat Jesus im Johannes 10, Vers 30 gesagt. Damit sagt er nicht, dass wir die gleiche Person sind. Es gibt ja da manchmal so ein bisschen theologisches Gestöhn da mit dieser Dreieinigkeit und so. Ist das jetzt ein Gott oder sind es jetzt zwei oder drei? Der Heilige Geist ist irgendwie auch noch da. Weil Jesus sagt, der Vater und ich sind eins, der meint er nicht, wir sind wie das Gleichliche, sondern es heisst, wir kommen in die gleiche Botschaft, wir haben die gleiche Salbung, wir haben das gleiche Ziel, die gleiche Absicht. Wir vertreten das gleiche Reich. Da gibt es nicht eine Konkurrenz, da gibt es nicht einen Unterschied. Wir sind eins da drinnen. Und jetzt geht es darum, wie kann die Wiederherstellung von der Sohnschaft geschehen. Ich glaube, das ist ein Vers, den ihr sicher kennt, all denen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und darum kommt jetzt hier auch wieder der Begriff Gottes Kind. Söhne und Töchter. Nicht irgendwie Gottes Mitarbeiter oder Gottes Propheten oder Gottes Aposteln oder Gottes weiss ich was für tolle, gesalbte Leiter, sondern meine Kinder. Das ist unsere neue Identität. Zu dem werden wir durch Christus. Es geht darum, dass das, was durch einen Sündenfall kaputt gegangen ist, jetzt wieder hergestellt wird und wir zurückgeführt werden in die Identität als Kinder von Gott und damit zu Repräsentanten von unserem Vater im Himmel. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das ist jetzt interessant, es gibt viele deutsche Übersetzungen, die hier auch schreiben Kinder Gottes, und das ist nicht ganz korrekt, darum habe ich sie Elberfelder drin genommen. Es gibt nur zwei deutsche Übersetzungen, die die ganze Geschichte mit den Söhnen und den Kindern korrekt wiedergeben. Und das ist Elberfelder und das ist Zürcher Bibel. Alle anderen sind zum Teil unkorrekt. Die einfach allen Orten Kinder Gottes schreiben, noch dort, wo eigentlich Söhne wären. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn der Unterschied? Dass, wenn man ein Kind schreibt, dann sind ja Töchter auch drin, dann haben wir das Gestirn nicht mit den Geschlechtern noch. Wäre doch viel einfacher, das stimmt. Ich finde es so unglücklich, das mit den Söhnen eigentlich. Aber es drückt eben etwas anderes aus. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das zeigt etwas aus, was der Unterschied ist. Jemand, der vom Geist von Gott geleitet ist. Nicht nur jemand, der schon mal etwas vom Heiligen Geist gehört hat. Nicht jemand, der mal irgendetwas schon mit dem Heiligen Geist erlebt hat, sondern jemand, der durch den Heiligen Geist geleitet ist, der eben nicht mehr sein eigenes Leben lebt, der eben nicht mehr in seinem eigenen Auftrag kommt, seine eigene Karriere planen und Gott noch als Karrieresegner missbraucht, sondern jemand, der gelehrt hat, ich komme in einen anderen Auftrag, ich lasse mich von dem Geist, der mich zu der Sohnschaft, zu der Kindschaft gerüft hat, überführt hat, getauft hat. Ich lasse mich von dem leiten. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Römer 8, Vers 19. Auf was wartet die Schöpfung? Damit die Sohnschaft wieder offenbar wird. Warum ist das so wichtig? Gott hat den Menschen das Mandat gegeben, ganz am Anfang, die Erde zu regieren. Herr zu sein über diese Erde, die Herrschaft zu haben. Und das ist durch den Sündenfall auch verloren gegangen. Pervertiert worden. Jetzt sind Menschen die die Erde anstatt verwalten, so wie es Gott gedacht hat, sie ausbeuten und kaputt machen. Und das ist nicht so gedacht gewesen. Darum wartet, sehnt sich die ganze Schöpfung danach, dass die Sohnschaft wiederhergestellt wird, dass auch sie kann befreit werden von diesem Joch, von diesem Pervertierten, weil die Herrschaft hat der Mensch eben immer noch. Nur übt er sie nicht mehr so aus, wie sie von Gott gedacht wäre. Jetzt, wenn wir von Kindern von Gott und von Söhnen von Gott reden, ganz kurz einen Abriss hier, da können wir nicht ins Detail gehen, es gibt verschiedene Begriffe im griechischen Grundtext für das Wort Kind. Das eine ist Nepios, das ist das unmündige Kleinkind. Nachher gibt es den Begriff vom Paidion, das ist das Schulkind, oder drückt einfach ein Kind aus, das lern- und wissbegierig ist. Und nachher gibt es Technon, das ist schon ein bisschen ein älteres, reiferes Kind. Man könnte sagen, ein Teenager, also ein Kind, das grundsätzlich eigentlich schon alles kann und schon alles weiss vor allem. Ja, wir wissen immer schon alles. Was weiss ich denke? Das ist eine Standardantwort im Moment. Das weiss ich denke. Aber sie handeln noch nicht immer ganz danach. Die können schon eigentlich alles, aber sie sind noch überfordert, wenn man ihnen zu viel Verantwortung gibt. Das ist so eine Vorstufe. Und dann gibt es das Letzte, der Hyos, das ist eben übersetzt der Sohn, wo eigentlich das erwachsene Kind das zu reife, honige Kind beschreibt. Und im Neuen Testament werden eben diese Begriffe unterschieden. Und man sieht da drinnen, das ist ein wachstümlicher Prozess. Wir sind Kinder von Gott, egal wie reif, in Anführungszeichen, dass wir sind. Das ist mein Sohn da, mein ältester Sohn. Wir haben noch zwei ältere Töchter, aber er ist der älteste Sohn. Er ist Zipni. Er ist mein Sohn, oder? Aber er ist jetzt so von dem her, ist er jetzt so etwas Paidion, oder? Also ich kann ihm nicht Verantwortung geben, schnell heimzufahren mit unserem Auto und irgendwie eine Bibel, die ich vergessen habe, zu holen. Könntest du das? Nein. Aber du wüsstest, wie das Auto funktioniert, so einigermaßen. Oh nicht, hä? Ja, eben. Also nicht so ein 12-Jähriger würde fragen, wäre doch kein Problem. Der weiss, wo das Gaspedal ist und wo die Bremse, wie man steuert. Aber ich würde es gleich nicht machen. Weil es wäre mit der Verantwortung überfordert. Versteht ihr das? Das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht eine Wertung da drin. Das ist schon vom Wort von Gott her nicht eine Wertung. Sondern es ist ein ganz normaler Prozess, der bei jedem Kind ist. Und es ist eben auch im geistlichen Leben so. Es gibt auch geistliche Babys. Der Paulus hat es gesagt im 1. Korinther 3, Vers 1 und 2, vor euch, Brüder, konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten, aber Geistgeleiteten reden. Ihr wart noch irdisch gesinnt, unmündige Kinder, und hier kommt jetzt genau der Begriff im griechischen Grundtext vom Nepios. Ihr wart unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht ertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Und da haben wir jetzt sogar die Beschreibung, was eben der Unterschied ist. Also Menschen, die sind wiedergeboren. Die haben den Heiligen Geist empfangen. Aber sie irgendwo immer noch irdisch gesehen, hängen noch in ihrer weisen Mentalität, sind von diesen Luginen noch nicht befreit, leben, denken und handeln noch so, wie wenn sie gar nicht gerettet wären. Haben zwar vielleicht auch von einem frommen Wortschatz angenommen, es klingt schon ganz geistlich, aber es lebt noch nicht so wirklich. Und verstehst du, es kann sein, dass du 50 bist und noch ein Paidion bist. Es kann sein, dass du 15 bist und schon ein Hyos bist, reif bist. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie alt du äußerlich bist. Geistlich kannst du übrigens sehr schnell wachsen, dann musst du nicht 15, 16 Jahre warten wie im Irdischen. Jesus hat seinen Jüngern genau 3 Jahre gegeben. Nachher sind die geschickt worden auf die Piste. Und jetzt sehen wir hier in dieser Bibelstelle eigentlich das Ziel von Gott. Epheser 4, 13 bis 15. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Kenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen Christus darstellen, so werden, wie er ist, umgestaltet werden, dass wir immer mehr so sind wie er, weil er der Sohn ist. Und wir werden immer mehr wie Söhne und Töchter und darum auch immer mehr ihn, den Vater, repräsentieren. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder, da können sie wieder sein, ein Spiel der Wellen hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug, den Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Wunderbare, herrliche Bibelstelle. Zur Reife geführt zu werden. Die Prozesse durchgehen. Und zu erkennen, um was geht es eigentlich. Und ich möchte ganz kurz nochmal auf die beiden Begriffe Berufung und Mandat eingehen. Und ich merke, es gibt immer wieder ein Gestürm und eine Verwechslung zwischen diesen beiden Sachen. Weil ganz viele Leute immer wieder sagen, ja, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Und dann meinen sie im Normalfall, ich weiß nicht, was ich machen soll, für das Reich von Gott. Meinen sie eigentlich. Aber sie sagen, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Eigentlich meinen sie, ich weiß nicht so genau, was mein Mandat ist. Und das ist nicht ganz das Gleiche. Weil wir haben alle eine Berufung. Und das ist nämlich die Gleiche. Wer kann es sagen? Was ist unsere Berufung? Sohn sein. Sohn und Tochter sein von dem Vater. Das ist unsere Berufung. Zu dem hat er uns gerufen. Jedes da drinnen, der Ja gesagt hat zu Christus, ist berufen da drinnen. Egal, was du machst im Moment. Oder ob du WC putzt, oder ob du Kinder hütest, ob du Lobpreis leitest, ob du dahinter an der Technik bist, ob du in die Mission gehst, oder was du immer machst, spielt ums Himmels Willen keine Rolle. Wichtig ist, dass du weißt, wer du bist. Und in welchem Auftrag du das machst. Ob du das in der Schweiz machst, oder in Afrika, oder in Indien, ist doch egal. Die Hauptsache, du machst es im Auftrag von deinem Gott und repräsentierst deinen Vater im Himmel. Meine Berufung leidet keinen Schaden, wenn ich hier nicht mehr predigen kann. Oder wenn ich irgendwo auf Sibirien oder so gehe. Mit meiner Berufung zu tun. Ich bin genau gleich so wie hier. Genau das gleiche Evangelium wie hier. Das ist anders, das ist ein anderer Job, das ist ein anderes Mandat, aber es ist meine Berufung, Sohn zu sein und meinen Vater im Himmel zu repräsentieren. Das Beispiel von Josef. Und das zeigt für mich auch, wie der Werdegang eben vom Unmündigen zum Reifen in das Mandat hinein. Ihr kennt sehr wahrscheinlich die Geschichte von Josef, einer der Söhne von Jakob, der ist von seinen Brüdern verkauft worden, ist als Sklave nachher im Haus von Potiphar in Ägypten, hat dort manches Jahr gedient, ist nachher ins Gefängnis gekommen wegen einer Verleumdung, ist manches Jahr im Gefängnis gewesen, bevor er nachher dem Pharao seine Träume deuten konnte. Und so in sein eigentliche Mandat ist hineingekommen. Nicht in seine Berufung, in sein Mandat. Die Berufung hat er schon vorher gehabt, die hat er nämlich geträumt, dass sich eines Tages seine Geschwister vor ihm werden verbeugen. Und sein Vater und seine Mutter. Und ist seinem Jugendlichen über Mut in Träume erzählen und da nicht verrückt gemacht mit dem stolzen, überheblichen Seich. Die waren so verrückt über ihn, dass sie dann eben sogar bereit waren, ihn zu töten, die Brüder. Das muss ich mir mal vorstellen, oder die Brüder. Und dank der Intervention von Ruben ist er dann nicht getötet worden, sondern ist er verkauft worden an einen vorübergehenden Händler, den er mitgenommen hat und in Ägypten als Sklave verkauft hat. Es ist Beruf, aber eine Berufung hat das nicht geändert. Jetzt ist er berufener Sohn von Gott. Sagen wir es jetzt mal so, zu Ägypten als Sklave. Und dort dient er im Haus von Potiphar. Und er macht es gut. Er macht es so, wie wenn er Gott würde dienen. Kennt ihr den Spruch von Paulus? Und er sagt, tut euren Herren so dienen, wie wenn der Christus würde dienen. Das hat der Josef gemacht. Er hat gewusst, ich bin ein Repräsentant von meinem Vater. Zuerst hat er daheim noch seinem Vater gedient, jetzt dient er dem Potiphar in seinem Haus. Es hat mit seinem Mandat noch gar nichts zu tun. Nachher wird er verleumdet, das geht noch schlechter, kommt ins Gefängnis zu Unrecht und muss dort jahrelang leiden und dient auch dort als Berufener. Immer noch nicht in seinem Mandat. Er dient in aller Treue. Ob schon er genug Grund hätte, hier bitter zu werden, sagen, also jetzt lernst du langsam. Jetzt bin ich da jahrelang im Seich. Was ist eigentlich mit diesen Träumen? Was ist eigentlich mit meiner Berufung? Das geht ja alles, was ich lebe, genau in die gegengesetzte Richtung. Kennt ihr das? Du hast eine hast einen Traum. Du weißt, Gott möchte dir etwas anvertrauen. Und alles, was du erlebst, hast du das Gefühl, es geht gegen dich. Gegen dich. Entgegengesetzt die Richtung. Ich kann dir nur eins sagen. Willkommen in der Trainingsschule Gottes. Gib nicht auf. Bleib dran. Viele Leute geben auf in diesen Prüfungen und erreichen es dann tatsächlich nicht. Das ist das Traurige. Mose ist 40 Jahre lang zubereitet worden in dieser Wüste, bevor er das Mandat empfangen hat, das Volk rauszuführen. David hat seinem Vater dient als Schaf. Das sind nicht seine Schafe, das sind sein Vater seine. Er hat dem Saul dient, dem König, der abgefallen ist von Gott, den er sogar verfolgt hat. Und er sagt, ich werde der Gesalbte vom Herrn nicht anlängen. Fähigkeit, im Mandat von jemand anderem zu laufen, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Sohnschaft hineinzukommen, für dein eigenes Mandat hineinzukommen. Wisst ihr, wenn ihr nicht fähig seid, im Mandat von jemand anderem zu laufen, wird Gott euch auch nicht ein Mandat geben, das dein eigenes ist. Das ist ein Geheimnis. Ich könnte jetzt da noch ganz, ganz viele Beispiele erwähnen, die Bibel ist voll von solchen Storys. Fähigkeit im Mandat von jemand anderem zu laufen. Ein Elisa, der zum Elia sagt, und ich weiche nicht von deiner Seite. Der hat mir dreimal weggeschickt. Und er hat gesagt, und ich bleibe bei dir. Und er ist dann der Nachfolger geworden. Ein Josua, der dem Mose dient hat, über 40 Jahre lang. Treu war, in der zweiten Reihe war. Keine Allüren hatte. Jetzt sollte ich hier mal der Leiter sein, wenn er mal zeigt, wie es geht hier. Und solche Karrieresucht und so weiter. Sondern er konnte zurückstehen. Warten! Hallo! Warten, bis Gottes Zeitpunkt reif ist. Und er sagt, und jetzt ist mein Kairos, jetzt ist meine Zeit und jetzt überkommst du das Mandat, weil du treu bist. Wer im Kleinen treu ist, hat Jesus gesagt, den kann ich über Grösseres setzen. Jetzt, Gemeinde ist der Ort, wo Sohnschaft eingeübt wird, wo man als Familie sich trifft, wo man die Identität und Wertschätzung wieder erleben kann, wo man von dieser weisen Mentalität befreit wird, wo man in die Gemeinschaft hineingestellt wird, wo man erkennt, ich bin Teil von meiner Leib und nicht ein Einzelkämpfer, der selber muss schauen und selber muss gross sein und selber muss stark sein und selber muss beweisen, sondern wo ich erkenne, wir sind nur dann stark, wenn wir in Einheit sind. Und wenn wir zusammenstehen und ich nehme einfach das Mandat, das Gott mir jetzt gegeben hat, wahr. Und wenn mein Mandat im Moment ist, die WC zu putzen, dann mache ich das. Wenn mein Mandat ist, dahinter die Folien aufzulegen oder so, dann ist es das. Wenn mein Mandat ist, unten, wenn die Leute kommen, Parkdienst zu machen und die Leute einzuweisen, dann ist es das. Aber ich mache das alles, damit Gemeinde erbaut wird, damit der Gemeinde wird, damit das Reich von Gott sichtbar wird. Ich tue das in aller Treue, ohne mehr müssen zu profilieren und vorzutun. Gemeinde ist der Ort vom Training, der Ort von Jüngerschaft, von Charakterbildung, wo du kannst lernen, treu und loyal zu sein. Wo du lernbereit kannst sein, wo du ein Herz kannst entwickeln, wo du Korrektur empfangen kannst. Und wo du rechenschaftsfähig wirst, wo du anderen gegenüber kannst Rechenschaft ablegen, was bei dir läuft. Vater, und ich wollte dir einfach Danke sagen, dass du nicht uns zu Mitarbeiter in erster Linie berufen hast, zu Diener, sondern zu Söhnen und Töchtern. Und das ist uns damit ungeheuer viel Wert und Beachtung, Wertschätzung ausgedrückt. Und ich habe eine Bitte und einen Wunsch, dass jeder Rest von weisen Mentalität von uns abfallen kann. Dass wir nicht mehr uns verhalten, wie wenn es keinen Gott gäbe, der schauen würde. Dass wir nicht mehr uns selber versorgen müssen. sondern ich mich zu diesen Söhnen und Töchtern können herreifen, die in dir verwurzelt sind. Die ihre eigene Agenda abgegeben haben, die ihre eigenen Karrierepläne ans Kreuz gegeben haben und sagen, ich bin da für dein Reich. Ich will zuerst nach dir, nach deiner Gerechtigkeit und nach deinem Reich trachten. Und ich will vertrauen, dass all das andere, was ich auch brauche, mir wird zufallen. Danke, dass du jetzt so mit deinem Heiligen Geist jedem einzelnen Dienst da innen bringe dir jeden Schmerz da, wo sich das Weise sein ja so schmerzhaft den Tag fühlt. Das Gefühl von Verlassenheit, das Gefühl von es kümmert sich niemand, das Gefühl von ich werde nicht beachtet. Und da, wo das unsere lieblichen Eltern uns nicht haben, auf diese Art können vorleben, wie es gedacht wäre, bringe dir die Mängel, den Mangel, Vater, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst und jedem Einzelnen dienst. Mit deinem Salböl kommst und heilst, wiederherstellst. Und ich bitte dich auch für die, die so in diesen Lebensschulen sind, wo es so äußerlich aussieht, wie wenn alles geht, hinter sie dient. Bewahr deine Herzen. Bewahr sie davon, eigene Wege zu gehen. Mit eigenen Mitteln und eigenen Kniffen und Tricks in die Berufung hineinzubrechen. Schenk ihnen Geduld und Treue im Kleinen. Dass sie das Mandat, das du für sie parat hast, können ergreifen zu dieser Zeit, die in deinen Augen reif ist. Du bist so ein guter Vater und ich will mich auch selber einfach einmal mehr einfach in diesen Prozess hineinstellen und sage, ich bin da, ich bin nicht fertig. Dass du mich schleifen kannst, dass du mich umprägen kannst. So, dass letztendlich auch durch mein Leben, durch unser Leben, du sichtbar wirst, Vater. Weil wenn wir gelernt haben, im Mandat von jemand anderem zu gehen, dann können wir auch dein Mandat, dein Reich dann repräsentieren, weil da wird es nicht unser sein. So wie Jesus sein ganzes Leben hat hergegeben und sich entäussert hat, ein Opfer gebracht hat, so wie wir auch unser Leben hergeben, als lebendiges Opfer, das dir wohlgefällig ist, dass du damit machen kannst, wie du es möchtest. Amen.